Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Heute mit Privatdozent Dr. Philipp Severin über die Hot Topics des Deutschen Rheumatologie-Kongresses 2024. Viel Spaß beim Zuhören.
Ich bin in Düsseldorf auf dem Deutschen Rheumatologie-Kongress und darf hier einen alten Kollegen in Anführungszeichen treffen, jemand, der auch schon mehrfach bei uns im Podcast aufgetreten ist, nämlich Philipp Severin aus dem Rheumazentrum in Herne. Philipp, voll schön, dich wiederzusehen. Guter Anlass, dich hier zu treffen und mit dir zu quatschen. Ist natürlich auch ein Anlass, mal ein bisschen über die Hot Topics in der Rheumatologie zu sprechen. Ich habe gerade schon einen spannenden Vortrag von einem neurologischen Kollegen gesehen, der hat über die KT-Therapie gesprochen, die ja eigentlich aus der Onkologie kommt. Was sind für dich so die prägendsten Topics hier auf dem Kongress? Was hat dich so bewegt?
Ja, Kai, vielen Dank für ja erstmal die Möglichkeit, nochmal bei euch dabei zu sein und hier so ein bisschen die Highlights vom Kongress zu berichten. Also wenn man so ein paar große Themen, würde ich mal sagen, zusammenfasst, dann sind das natürlich die KT-Zellen, hast du schon genannt, oder ich sag mal die zellspezifischen Therapien, kommen ja noch ein paar andere mit dazu, auch bispezifische Antikörper zum Beispiel, die so ein bisschen in die gleiche Richtung gehen, für die hier einiges vorgestellt worden ist. Das zweite große Thema sind, das haben wir jetzt gestern auch auf der Mitgliederversammlung nochmal gelernt, sind schon die Leitlinien. Also für das vergleichsweise kleine Fach der Rheumatologie werden wir auch von der AWMF eigentlich immer ganz positiv gefeedbackt, wenn es eben über die Anzahl und die Qualität der Leitlinien geht. Da sind jetzt einige neue dazugekommen, zum Beispiel eine Lupus-Leitlinie, die relativ weit ist, eine Komorbiditätsleitlinie bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen, die relativ weit ist, und zuletzt eben auch die Gicht-Leitlinie, die jetzt in der letzten Woche veröffentlicht worden ist. Das war vielleicht auch so, würde ich sagen, eins der ersten Highlights hier auf dem Kongress, wo eben diese neuen Leitlinien vorgestellt worden sind. Die Uta Kilz aus unserer Klinik hat die Leitlinie geführt und geschrieben für die Gicht. Und das war kein so ganz einfacher Prozess, weil es eben eine S3-Leitlinie war. Heißt, es sind eben alle Fachdisziplinen, Allgemeinmediziner, aber auch Patienten und Patientenvereinigungen, natürlich auch benachbarte Fachdisziplinen eben involviert. Und offenbar war auch schon die Meinung zu einigen Themenkomplexen sehr kontrovers. Kann man fast sagen, auch an der einen oder anderen Stelle fast etwas streitbehaftet, was ja manchmal auch so sein darf. Ging es zum Beispiel um das Festlegen von Grenzwerten, was die Harnsäure anging. Da gab es eben durchaus auch aus der hausärztlichen Sicht einige Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, dass man da eben eher keine Grenzwerte festlegen sollte, sondern sich primär an der klinischen Symptomatik orientieren sollte. Die Daten, die uns aber eben vorlagen für die Vorteilhaftigkeit in Bezug auf das Prognosegeschehen über die Zeit, aber eben auch für Sekundärereignisse, kardiovaskuläre Ereignisse, war eben doch so erdrückend stark, dass jetzt sagen wir mal die wissenschaftlich geprägte rheumatologische Sichtweise sicher die war, dass wir diese Grenzwerte mit einbringen sollten. Aber so kann man sich vorstellen, dass es eben durchaus bei dem einen oder anderen Thema eine vielleicht etwas eher pragmatisch und bei der Häufigkeit der Diagnose eben sicher auch vertretbar pragmatische Herangehensweise der Allgemeinmedizin gab. Und vielleicht eine etwas mehr wissenschaftliche und evidenzbasierte möglicherweise der anderen Akteure. Aber insgesamt ist die Leitlinie eben jetzt gerade publiziert worden, ist sowohl auf der Homepage der AWMF für euch und für sie frei zugänglich. Daran kann man sich orientieren, geht es um Diagnostik, geht es um Grenzwerte, geht es auch um Therapieregime. Denke, das ist doch, weil es einfach eine wahnsinnig häufige Erkrankung in unserer Hemisphäre hier ist, doch eine ganz gute Ergänzung. Dann vielleicht ganz kurz zur Lupus-Leitlinie, die dazugekommen ist für den systemischen Lupus. Vielleicht nicht für jeden so wahnsinnig spannend, der da draußen eine recht seltene Erkrankung behandelt, aber vielleicht für alle mal gehört zu haben, auch hier gibt es ein sehr klares Ziel der Remission. Das zieht sich ja, muss man sagen, eigentlich durch nahezu jede Erkrankung. Wir akzeptieren heute kaum mehr niedrige Krankheitsaktivität oder etwas verbessert, sondern Remission ist eben ein sehr klares Ziel geworden. Dafür gibt es auch letztendlich auch Remissionskriterien, die erstellt worden sind. Die Leitlinie ist eben noch nicht publiziert, die ist relativ final, aber auch ein großer Wurf. Und Jan Leipe, Kollege aus Mannheim, der für die Komorbiditätsleitlinie verantwortlich ist, hat auch noch mal so ein bisschen dargestellt, wie aufwendig das ist, sowas zu erstellen. Da muss man eben auch immer noch mal den Hut vorziehen, vor allen, die das so tun, von den Papern, die man da sich primär alle anschaut. Gerade wenn Sie mal sich vorstellen, man gibt da kardiovaskulär ein, bei PubMed, da kommen Hunderttausende von Papern initial, die man aussortieren muss und dann am Ende eben auch bewerten. Aber es ist natürlich ein spannendes Thema, was muss oder soll der Internist, der Rheumatologe, vielleicht auch der Neurologe tun, ne? Wenn wir über Komorbiditäten sprechen, soll alles der Hausarzt machen, sollen alle Patienten den Blutdruck beim Kardiologen eingestellt bekommen, ist das überhaupt kapazitätsmäßig abbildbar? Das waren so ein paar ganz spannende Themen, würde ich sagen. Der zweite große Block, den hast du schon angesprochen, das sind eben die zellgerichteten Therapien, insbesondere die CAR-T-Cells für alle, die vielleicht noch nicht so viele Berührungspunkte damit hatten. Was man eben tut, ist, dass man spezifische körpereigene mutierte Zellen mit einbringt. Mutiert bedeutet eben, dass man über Vektoren, über in der Regel virale Vektoren, Zellen so modifiziert, körpereigene Zellen, dass eben spezifische Zielantigene als fremd erkannt werden und angegriffen werden. Das tun wir in der Rheumatologie im Wesentlichen bei gewissen Systemerkrankungen mit B-Zellen, also CD19, CD20 positiven B-Zellen, die ja zu Plasmazellen werden können und aus denen eben Antikörper produziert werden. Und bei antikörpervermittelnden Erkrankungen scheint es sinnvoll, antikörperproduzierte Zellen eben zu eliminieren oder zu reduzieren. Das Problem an den Therapien, die wir bisher haben, also Antikörper gegen CD19, CD20 positive B-Zellen, zum Beispiel Rituximab, ist ja, dass es ein sehr temporärer Effekt ist, bedeutet eben, dass diese Zellen kaputt gemacht werden, aber dann nach einigen Monaten eben aus dem Knochenmark wieder neu gebildet werden und auch die Krankheitsaktivität wieder steigt. Bei diesen CAR-T-Cells hat man eben die Hoffnung, und das scheint nach den bisherigen Studien bei einer Gruppe ganz gut zu funktionieren, dass man eben dauerhaft eine Zellpopulation generiert, die eben diese spezifischen krankheitsproduzierenden oder unterstützenden B-Zellen eben eliminiert, ne? Und man körpereigene Mechanismen damit ja aktiviert und letztendlich erschafft. Da gibt es einige spannende Arbeiten geradezu, zum Beispiel beim systemischen Lupus, bei Myositiden oder auch bei der Systemsklerose, wo man Patienten eben mit solchen Therapien jetzt zugeführt hat, die zahlreichste Vortherapien gehabt haben, extrem therapierefraktär waren, sehr, sehr schwierig zu behandeln. Junge Patienten mit rasch progredienten Grunderkrankungen, und die sind wirklich so wahnsinnig gut geworden, dass wir teilweise gar keine Antikörperprofile mehr erkennen können, die ganz ohne begleitende Medikation in dauerhafter Remission stehen. Das wirklich für die Patienten schon eine ziemliche Revolution, würde ich mal sagen, in der Immunologie darstellt. Jetzt hat das alles aber natürlich auch ein paar Punkte, die gar nicht so unkritisch sind. Das ist eine wahnsinnig teure Therapie. Wir rechnen im Moment so zwischen 200.000 Euro und 1 Million Euro pro Patient, die sowas kostet. Man muss die Patienten vorher eben auch ähnlich wie bei einer, nicht ganz so stark, aber wie bei einer Knochenmarktransplantation mit einer Chemotherapie behandeln, um eben das Knochenmark entsprechend vorzudepletieren und vorzubereiten, damit diese modifizierten Zellen überhaupt eine Chance haben anzukommen. Also das ist eine Riesenprozedur, ne, und eine riesenteure und auch nicht eine ganz ungefährliche Prozedur, sodass wir eben schon auch nicht dafür ausgehen, dass es für alle Patienten, die da jetzt mit so einer Autoimmunerkrankung rumlaufen, die Lösung sein wird, sondern vielleicht eher für die, die sehr, sehr stark oder sehr, sehr therapierefraktär eben erkrankt sind, aber ne, uns fehlen noch Langzeitdaten, was passiert, kann es vielleicht auch Mutationen geben, wenn man so Zellen verändert, wie sieht es aus mit sekundären neoplastischen Syndromen, all das sind Fragen, die dabei eben aufkommen und wo man einfach Zeit braucht, um die zu beantworten. Vielleicht als ganz kurze Ergänzung zu dem Thema, es gibt eben auch jetzt erste Studien mit ja, sehr speziellen Antikörpern, die nicht nur ein Zielantigen attackieren, sondern eben zwei und wo man zwei unterschiedliche Zellpopulationen mit in ihrer Aktivität bremst. Auch solche Therapien sind bei Autoimmunerkrankungen eingesetzt worden mit einem fast vergleichbaren Erfolg. Und jetzt fragt man sich so ein bisschen, in welche Richtung läuft das, für welchen Patienten was. Und das ist sicher einer der großen, großen Diskussionspunkte hier auf dem Kongress. Und vielleicht als allerletzten Block, den ich euch und Ihnen gerne noch vorstellen würde, ist schon ein sehr großes Thema, die künstliche Intelligenz. Wie sicher gerade in jedem Kongress, den wir so besuchen, das gilt sicher nicht nur für die Rheumatologie, sondern für alle anderen Disziplinen auch. Hier wird es, muss man sagen, wie immer auch sehr kontrovers diskutiert. Also was sind Chancen von KI? Wo können wir sie heute eigentlich schon einsetzen? Was sind eben auch Grenzen? Da geht es hin bis zu ethischen Fragen. Wo wollen wir die KI einsetzen? Wo eben auch nicht? Ne? Wo entscheiden wir uns bewusst auch gegen den Einsatz von künstlichen Intelligenzen? Relativ weit sind wir in der Rheumatologie in der Bildgebung. Da gibt es eine ganze Reihe von klinischen Studien, die zeigt, dass so eine KI eben sehr gut in der Lage ist, Röntgenbilder zu analysieren, auch teilweise MRT-Bilder, auch wenn das deutlich komplexer ist, CT-Bilder, ne, und eben Pathologien erkennen kann. Das funktioniert schon ganz gut, ne, wobei die Modelle sich eben auch stetig verbessern. Alle diese Large Language Models, also sowas wie ChatGPT wird untersucht, wie gut kann sowas zum Beispiel Patientenfragen beantworten. Gibt es eine ganz spannende Studie von der Kollegin Isabel Hase hier aus Hamburg, die vorgestellt worden ist. Die haben das mal für Lupus ausprobiert und haben Patienten befragt, wie gut sie die Antworten fanden, also auch Experten und Patienten. Die Antworten waren sehr gut, die generiert worden sind. Und erstaunlicherweise haben die Patienten die Antworten der KI als empathischer eingestuft als die der Ärzte. Was auch daran lag, dass sie eben länger und auch ein Stück weit individualisierter gewesen sind, offenbar. Aber so ein bisschen, man sagt, Bauchgefühl, KI erzeugt irgendwie Anonymität und wenig Empathie, hat sich in der Studie eben nicht gezeigt. Also das wären für mich so ein bisschen die drei großen Blöcke, die hier so stattgefunden haben. Natürlich mit ganz, ganz viel Therapien, die dazugekommen sind, wo neue Daten vorgestellt wurden. Aber wo man, glaube ich, schon sagen kann, das sind so schon drei der möglichen Kernthemen, die hier stattfinden.
Super, vielen Dank. Hast du selber Vorträge gehalten noch oder wirst du noch Vorträge halten? Und wenn ja, möchtest du uns kurz damit reinnehmen? Worüber sprichst du?
Ja, also wir haben ganz verschiedene Teile hier vorgestellt. Also traditionell ist es so, dass auf dem DGRH-Kongress relativ wenig ganz neue Daten vorgestellt werden, weil die meisten Wissenschaftler sich eben doch entscheiden, die auf den großen europäischen oder amerikanischen Kongressen vorzustellen. Und man hier eher nochmal die bereits kürzlich publizierten Daten eben in deutscher Sprache für unsere Community präsentiert. Ja, wir haben einige Daten nochmal hier vorgestellt zu Bewegung. Das war immer ja auch ein bisschen Schwerpunkt von unserer Forschung, wo es also um rheumatische Erkrankungen, Sport und Bewegung gegangen ist. Hatte ich ja auch schon mal einen ganzen Podcast zu gemacht. Auch da gibt es neue Erkenntnisse. Wir haben jetzt Patienten untersucht, die einen ehemaligen Morbus Bechterew, so eine axiale Spondyloarthritis hatten, haben mal geschaut, wie sehr die sich bewegen und Bewegungsempfehlungen umsetzen. Das tun die sehr viel weniger, als wir uns das wünschen würden. Und wenn man sich dann anschaut, woran das liegt, gab es eben ganz spannende Ergebnisse, die eine sogenannte Kinesiophobie gezeigt haben. Gibt es einen ganzen Fragebogen zu, der untersucht eben, warum das passiert. Und es ist eben so, dass viele Patienten, die Schmerzen am Bewegungsapparat verspüren, das mit einer Angst, eigentlich wie so ein Fear-Avoidance-Modell, am Ende verbinden. Die verspüren eben Schmerz, wenn sie sich bewegen und belasten. Das führt eben zu weniger Bewegung und Belastung, zu einer Sarkopenie, zu einem Abbau von Muskel und Muskelmasse. Darüber wiederum zu einer Akkumulation von zum Beispiel lateralen Fettgewebe, zu mehr systemischer Inflammation und eben auch diese, glaube ich, ein wichtiger Punkt, diese Angst vor Bewegung eben aufzubrechen. Wir sehen, dass die mit der Krankheitsdauer eben auch sich verändert und ansteigt, dass Patienten, die Schmerzen am Bewegungsapparat haben, viel häufiger von solcher kinesiophobischen Problemen betroffen sind. Andere Teil, den wir vorgestellt haben, waren eben auch ganz viele Real-World-Daten zum Thema der Psoriasis, Arthritis. Wir probieren ja, die Patienten mit der PSA sehr viel differenzierter heute zu behandeln. Das ist vielleicht ein bisschen tiefgehend für so ganz allgemein den Podcast, aber vielleicht für Sie zu Hause mitzunehmen. Wir behandeln Patienten heute sehr viel früher mit Biologika. Gibt ehrlicherweise gar nicht mehr ganz so viel Platz bei einer moderaten Schuppenfläche und Schuppenflechtearthritis für eine Nicht-Biologika-Therapie. Wir haben ein sehr breites Armamentarium an unterschiedlichen Substanzen und man muss sagen, dass die TNF-Blocker, die ja eine ganze Zeit so der Goldstandard gewesen sind, in der RA sicherlich auch noch sind, in der rheumatoiden Arthritis, aber in der Psoriasis-Arthritis schon durch die anderen zielgerichteten Cytokine so ein bisschen abgelöst werden. Interleukin-17-Inhibitoren, insbesondere Interleukin-23-Inhibitoren, die an den Gelenken vergleichsweise gut wirken, die aber an der Haut schon, man darf sagen, weit oder meilenweit voraus sind. Und wir sind da mal ein bisschen neidisch, weil gucken auf die Dermatologen, die schaffen ja so PASI 100 Response, also wie viele ihrer Patienten haben keinen einzigen psoriatischen Plaque mehr. Und das schaffen die bei so 70% oder 80% der Patienten. Da sind wir in der Rheumatologie leider noch weit von entfernt, dass wir 100%igen Response bei einer relevanten Anzahl der Patienten erreichen können. Aber das waren schon einige Dinge, die wir hier präsentiert haben. Wir haben auch was zu JAK-Inhibitoren nochmal gezeigt. Gab's ja, haben Sie sicher mitbekommen, rote Handbriefe, auch eine Änderung der Fachinformation, die stattgefunden hat. Wir haben jetzt nochmal gezeigt, dass das sicherlich nicht für alle JAK-Inhibitoren gilt, dass das Risiko sehr viel überschaubarer ist und dass es eigentlich von den Behörden eher eine sehr vorsichtige Maßnahme gewesen ist, die natürlich nachvollziehbar ist, aber die wahrscheinlich auch im Verlauf nochmal gerade für die selektiven JAK-Inhibitoren im Vergleich zu dem Tofacitinib wahrscheinlich angepasst wird. Auch das ist so eine Entwicklung. Nach dieser tiefen Delle und der Verunsicherung in dem Verordnungsverhalten von den JAK-Inhibitoren sehen wir jetzt doch, dass die, weil die einfach hervorragend in der Effektivität sind, doch wieder auch kräftig klettern und sehen auch einen sehr großen Stellenwert nach wie vor für die Therapie.
Meine Zusammenfassung von diesem kurzen Besuch hier auf dem Kongress ist irgendwie, dass mit dem zunehmenden Verständnis der Erkrankung, dass wieder so ein bisschen mehr die Grenzen verwischen zwischen den Fächern, zwischen Neurologie, Rheumatologie, Dermatologie, Pneumologie und so weiter. Deswegen, ich finde das sehr, sehr spannend, hier gewesen zu sein. Und sage herzlichen Dank, dass du hier das nochmal so schön zusammengefasst hast. Viel Spaß noch auf dem Kongress und heute Abend noch viel Spaß beim Begegnungsabend oder nee, Gesellschaftsabend. Danke dir, Philipp.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.